Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Schule im digitalen Wandel». Heute bin ich nach Luzern gereist und habe einen spannenden Gesprächsgast treffen. Christoph Arn, wer bist du?
Ja, ich bin, sagen wir, ganz neu eigentlich für mein Gefühl zu der Didaktik, zu der Bildung gekommen, vor vielleicht etwa 10, 15 Jahren. Und habe dann aber festgestellt, nein, eigentlich bin ich da schon immer gewesen, weil ich stamme aus einer Lehrerfamilie.
Das heisst, was bringst du in deinem Rucksack so alles mit?
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter mich und mein Vater mich manchmal mit in die Schule genommen haben als ganz kleines Kind, wenn sie keine Hüte hatten. Dann bin ich da zwischen den Bänken rumgekrochen. Und das heisst, ich bin irgendwie immer im Kontakt mit Schule aufgewachsen. Das war ein Thema am Esstisch und so. Bildung überhaupt und Engagement in diesem Bereich. Und bin aber selber dann Richtung Ethik gegangen. Habe dann Ethik angefangen auch unterrichten, in der Weiterbildung vor allem. Und habe für das dann auch einen Studiengang mitentwickelt und bin aus dem heraus eigentlich dann wieder zu didaktischen und Bildungsfragen gekommen.
Jetzt, du hast dich ja spezialisiert unter anderem auf agile Didaktik oder agile Hochschuldidaktik. Du hast auch ein Buch dazu herausgegeben. Was ist Agilität?
Also Agilität ist im Engagement und in der Haltung ein Handeln, das sich am Moment und am Mensch orientiert. Also der Mensch ist immer wichtiger als Konzept, allerdings immer bei einem klaren Ziel. Das macht Agilität aus, würde ich sagen.
Und was ist denn agile Didaktik?
Agile Didaktik, da habe ich so ein bisschen angefangen, Definitionen zu sammeln. Und die kürzeste Definition von agile Didaktik, die ich bis jetzt gefunden habe, heisst Hinschaudidaktik. Im Unterschied zu einer Wegschaudidaktik. Hinschaudidaktik heisst, wenn ich unterrichte, schaue ich, was passiert. Hinschauen. Und je nachdem, was ich jetzt gesehen, dass da passiert, mache ich etwas wieder anders oder ergänze etwas oder lasse etwas weg und schaue immer wieder hin, passiert jetzt Lernen.
Aber trotzdem ist ja agile Didaktik oder der agile Ansatz mehr als nur rollende Planung. Was unterscheidet sich denn?
Also zu der agilen Didaktik gehört, würde ich, also gibt unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall. Ich würde sagen, eine agile Didaktik kann man zusammensetzen aus drei Elementen, einem klaren Ziel, einer guten Wahrnehmung und inklusive Techniken, wie ich wahrnehmen kann, was bei den Lernenden passiert, und einem lebendigen Methodenrepertoire. Das meint, ich habe einen rechten Rucksack von Möglichkeiten, was ich jetzt hier aus dem Moment heraus könnte machen, durchaus im Sinn von rollender Planung, aber nicht nur. Ich habe einen rechten Rucksack und der Rucksack ist dann zu all dem her auch flexibel. Also ich kann Methoden auch adaptieren an das, was ich jetzt gerade feststelle, könnte hilfreich sein.
Jetzt vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs. Du hast als Ethikdozent ja angefangen, wie du vorher schon angesprochen hast. Und bist dann so in die agile Hochschuldidaktik hineingerutscht. Magst du vielleicht mal erzählen, wie es vom Wandel, vom Klassischen zu dem Agilen gekommen ist?
Also ich habe relativ bald Ethik unterrichtet, auch in Kurs oder so, Workshops direkt in den Spitälern und Heimen, wo das Thema wichtig war. Und dort war klar, entweder das, wie ich mit diesen Leuten am Thema Ethik arbeite, bringt ihnen etwas mal in der Praxis. Oder ich werde nicht mehr eingeladen. Also entweder das hilft für die Praxis oder es wird nicht mehr gefragt. Und darum habe ich, und ich finde es aber auch viel interessanter, Ethik so zu unterrichten, dass es für die Praxis etwas bringt. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Wie kann man das so machen, dass es nicht einfach nur theoretische Information ist, sondern für die Praxis etwas bringt? Und beim das herausfinden, könnte man sagen, bin ich auf die Ansätze von der agilen Didaktik inhaltlich gestoßen, weil damit Menschen können lernen, mit Wert reflektiert umgehen, braucht es, dass man mit ihnen zusammen etwas macht. Das ist dann viel wichtiger, als dass man sie über irgendetwas informiert.
Jetzt hätte das wie verschiedene Punkte, was man könnte ansprechen, wenn man jetzt agil einen Hochschullehrgang anschaut von dir. Wie muss ich mir das vorstellen? Was geht jetzt da ab? Jetzt kommt man zu dir oder in einen Kurs und dann?
Also, dann findet als erstes eigentlich eine Kontaktaufnahme am Thema statt. Also das heisst, im Rahmen von einer Vorstellungsrunde, das kann auch eine andere Form haben, wird das zum Thema, was die Leute beschäftigen rund ums Thema Ethik, also was sie daran interessiert. Und das hat den Vorteil, dass nachher die Energie im Raum ist. Und meine Aufgabe ist es dann, da quasi die Schnittmenge und Zusammenhang zu sehen mit dem, was ich vorbereitet oder im Sinn habe. Und das heisst, anfangen tut es mit der Energie der Lernenden. Das hat auch den grossen Vorteil, dass sie, die Lernenden, von Anfang an aktiv sind. Und als ich selber Hochschuldidaktik gelernt habe, habe ich in dieser umfangreicheren Weiterbildung über Hochschuldidaktik hat einer von den zwei Leitenden, der Manfred Künzel, hier gesagt, in die Rolle, wo du die Lernenden in den ersten 5 Minuten bringst, bleiben sie der Rest vom Semester oder überhaupt einfach der Rest von der Zusammenarbeit. Und in die Rolle, wo du die Lernenden in den ersten 5 Minuten bringst, das heisst, wenn ich in der ersten halben Stunde einen riesigen Monolog halte, darüber, wie wichtig ich es finde, dass sie sich aktiv beteiligen, dann nachher habe ich sie in eine passive Rolle gebracht, und zwar für eine halbe Stunde lang. Und dann kann ich mir eine Art Maulfusselig reden, weil entscheidend ist nicht, was ich sage, wenn ich es möchte haben, sondern in welche Rolle ich die anderen bringe. Und so ein Anfang, der bei den Interessen der Lernenden anfängt, hat einfach den grossen Vorteil, wir haben die Energie im Raum und die Leute sind schon von Anfang an aktiv. Und das macht wahrscheinlicher, dass sie aktiv bleiben. Und aktiv sein ist eigentlich eine Bedingung fürs Lernen.
Da habe ich gerade eine Nachfrage. Das heisst, die Rolle vom Lehrenden, besser gesagt, in Bezug zum Lernenden ist also nicht von oben herab, sondern auf gleicher Stufe, einfach mit einem anderen Rucksack vielleicht.
Kann man sich das so vorstellen? Ich würde sagen, in einer agilen Didaktik, oder der könnte man auch situative Didaktik sagen, oder auch mit einem Augenzwinkern Präsenzdidaktik, weil man einfach voll in der Gegenwart ist. Bei so einer Didaktik könnte man auch sagen, letztlich ist es einfach eine Zusammenarbeit. Zusammenarbeit im Prinzip auf Augenhöhe, wie in einer Projektgruppe oder wo auch immer, wo es durchaus ja in einer Projektgruppe auch unterschiedliche Rollen hat, kann sogar ein Chef dabei sein oder so, aber es fühlt sich eben doch so an, dass wenn man gemeinsam etwas abpackt, man in einer so Projektgruppe auf Augenhöhe miteinander schafft und idealerweise fühlt sich dann so ein agiler Unterricht auch so an.
Also ich kenne es auch vom selbstorganisierten Lernansatz, dass man die Rolle dann von der lehrenden Person, wenn ich als Lehrperson quasi bin, mich muss in eine Lernbegleitung begeben. Jetzt Coaching ist dann, wenn man das nochmal genau anschaut, dann nochmal etwas anderes und ich finde das auch ganz schwierig zu einhalten, wenn du die zeitlichen Ressourcen nicht hast. Aber ich glaube, die Lernbegleitung wäre zum Beispiel jetzt auf der Primarschule durchaus eine Rolle, die sich agil würde präsentieren, nehme ich an.
Unbedingt. Und ich glaube, ich habe gehört, dass das selbstorganisierte Lernen ein bisschen in Verruf geraten ist, weil es manchmal so gelebt wird, dass man dann die Lernenden eher einfach sich selber überlässt. Und das ist der Ansatz von der agilen Didaktik wirklich nicht. Also die Lernenden sich selber überlassen ist nicht die Pointe, weil es ist wirklich Hinschau-Didaktik im Sinn von, auch wenn ich jetzt sage, jetzt könnt ihr in Einzelarbeit oder in Gruppen oder so arbeiten, mich interessiert es, was passiert. Ich will wissen, was passiert. Und wenn ich sehe, es klappt nicht oder es klappt auch für Einzelne nicht, dann komme ich selber ins Handeln. Und so finde ich, könnte man Lernbegleitung sehr schön definieren. Schauen, also begleiten ist dann schauen. Nicht wegschauen, schauen, was passiert. Oder? Schon auch in Ruhe lassen, aber im Grunde genommen schauen, was passiert, und dann wieder etwas machen, wenn man sieht, es könnte etwas brauchen.
Das heisst, wenn du die Rolle für dich und deine Lernenden oder Anwesenden, die dann eben zu Lernenden sollten werden, hast, dann habt ihr euch vorgestellt, du hast gesagt, in den ersten 5 Minuten habt ihr eure Rolle geklärt, und dann?
Ja, dann packen wir typischerweise jetzt in der Ethik ein praktisches Problem an. Typischerweise eines, das die Lernenden mitbringen, wo sie sagen, ah, da würde ich jetzt gerne einmal mit einer ethischen Brille richtig drauf schauen. Und wir packen das also miteinander an, entwickeln dann, also klären, was ist da aus einer ethischen Perspektive die Problemstellung in dieser Schwierigkeit drin, und entwickeln letztlich auch Lösungsideen dann. Und nachdem wir das gemacht haben, meistens tue ich mit den Leuten dann Fachbegrifflichkeiten nochmal genauer klären, was viel einfacher geht, als wenn man es im Voraus macht. Ich habe es auch schon umgekehrt probiert, aber es ist viel praktischer, wenn man eine eigene Erfahrung gemacht hat mit ethischer Reflexion, und dann kann man nachher noch, so wie die Etikette, eine Art dranhängen an die Sachen, die man gemacht hat. Und wenn man die Theorie quasi am Anfang würde bringen, dann müsste man Etiketten irgendwie wie in luftleeren Raum hängen, weil man ja keine Erfahrung hat, um sie daran festzumachen.
Also die Konfrontationsaufgabe, die man sich selber gibt, die man nutzen kann, um den Schwung in das, was dann halt auch muss, in die Theorie zum Teil hineinbringen.
Ja, genau. Oder? Und man könnte das eben, dass ich habe jetzt kürzlich habe ich mit dem Hans Kuster telefoniert, der lange Didaktik gemacht hat für Berufsschulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Und er würde das sogar auch für die Mathematik so vorschlagen. Also, dass man Probleme nimmt, idealerweise solche, die die Lernenden haben, wo sie vermuten, das hat einen mathematischen Anteil, und nachher die Probleme anpackt, und eine Art wie im Nachhinein nachher das Vorgehen verallgemeinert. Und dann sehen, wie sind wir jetzt vorgegangen, was sind da die Fachbegriffe für das, was wir gemacht haben. Und er meint, dass man viel mehr Lernende könnte erreichen so, und auch das Gefühl von Mathematik ist kompliziert oder ich kann das nicht, viel seltener würde ich auftreten.
Ich kann mir jetzt aber vorstellen, gerade nach der Konfrontationsphase, ist aber auch Gefahr wieder, dass man wieder in die Rollen vom Lehrenden zu fest hineingeht, oder?
Ja, genau. Und am schönsten eigentlich entwickelt sich, wenn die theoretischen Fragen von den Lernenden kommen. Und das ist gar nicht selten der Fall. Also für die Ethik spielt es eine grosse Rolle, dass man Fakten und Werte auch gut voneinander unterscheiden kann. Wenn ich Ethik mit so Gruppen unterrichte, in 4 von 5 Fällen taucht die Frage von selber auf. Und wenn dann die Frage von den Lernenden herkommt, oder, dann bin ich eigentlich am glücklichsten, weil dann sonst ist aber immer eben genau die Gefahr, dass man dann quasi nach der Einstiegsaktivität eigentlich zurückgeht in die Rolle von einer Bibliothek eigentlich, wo einfach Informationen will überspielen.
Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Du bist jetzt an der Bearbeitung von diesen Ansätzen dran. Du hast auch Theorie, die du zum Teil musst mit denen arbeiten, mit den Lernenden. Was für agile Werkzeuge gibt es denn?
Also ein agiles Werkzeug, das mir sehr lieb ist, ist die Idee von der Sprint. Also die Idee von der Sprint, das heisst, man kann auch einfach einmal sozusagen kurz und schnell probieren. Und das ist eine Technik, die sehr nützlich ist, wenn man sozusagen eine Aufgabe stellt, die im Prinzip überfordernd wäre, oder? Aber dann, wenn man den Leuten sagt, ist gleich, probieren jetzt einfach einmal, aber nur 10 Minuten und nachher treffen wir uns wieder im Plenum und schauen, was haben wir herausgefunden, was geht, und dann nachjustieren, oder? Dann sind die Lernenden meistens bereit, sich auch auf eine überfordernde Aufgabe einzulassen oder eine, die sie als überfordernd einschätzen, und es entsteht dann relativ viel Bewegung. Und die Idee von Sprint, also dass man einfach mal loslegt und nachher nochmal loslegt und vielleicht auch so in Iterationen, also in Wiederholungen dann schafft, das ist eine von diesen agilen Techniken, die ich besonders gerne habe, weil ich finde es gar nicht so günstig, wenn man die Aufgaben so wie vor lauter Angst, sie könnten überfordert sein, irgendwie so klein macht und allzu überschaubar, bis es fast simpel oder so. Das macht ja dann auch nicht wirklich Spass, weil eine Aufgabe sollte immer auch ein gewisses Element von Herausforderung haben. Also ein bisschen Challenge bringt einfach mehr Motivation, als wenn es allzu simpel ist. Und die Idee von der Sprint, die hilft eben als Lernende, wo sich mehr zutrauen, aber eben auch solche, die sich weniger gut zutrauen, sich einfach einmal öffnen für die Möglichkeit, ich probiere jetzt einmal.
Also ich versuche den Ansatz zu nutzen, wenn ich mit dem Enrico Fermi irgendwann komme, mit der Mathe-Didaktik, oder? Wenn die Kinder wirklich sich Fragen überlegen, wie weit könnte jetzt die Distanz von der Erde zum Mond sein, und das dann einfach einmal machen, schätzen lassen, überschlagen, und dann gehen wir mal in die Rechnung rein und schauen das dann nachher auch an. Beziehungsweise auch, eben, wenn der Papi das Wochenende lang daheim ist, wie viele Kilometer macht er im Haushalt? Aber so Fragen sind grossartig, um es mit den Kindern anzuschauen. Aber die Fragen schaue ich, dass dann die Woche von innen kommen, oder?
Das ist super, oder? Eben, da machst du auch die Erfahrung, dass wenn Fragen von innen her kommen, dass das dann besonders viel Lernenergie kann produzieren.
Es kann Lernenergie produzieren, und der Knacknuss ist für mich, finde ich, immer, dass du, wie du vorher gesagt hast, der Gap, also bei gewissen Jugendlichen und Kindern musst du es dann gleich ein bisschen, gewisse kannst du gut coachen und dann gehen die, und bei anderen musst du es ein bisschen portionieren, oder? Aber da sind wir wieder beim Individuellen und bei dem, wo auch so ein bisschen die Haltung für mich ein bisschen ausgemacht in der agilen Didaktik, so wenn ich sie von dir und von anderen kennengelernt habe. Also jedem Kind seinen eigenen Weg, oder jedem Jugendlichen seinen eigenen Weg. Es gibt also nicht nur die Form, sondern man muss ganz individuelle Ansätze finden. Und dann muss man dann mit den Kindern und den Jugendlichen halt einfach mal, dann gehe ich dann halt umgekehrt den umgekehrten Weg. Ich sage dann, gehen wir mal schauen, wie weit das Distanz ist und wie könnten wir jetzt da dazu eine Rechnung bilden und dann nachher nochmal mit dem Überschlag dahinter gehen. Da musst du dann wirklich zum Teil einen anderen Ansatz wählen, aber da muss man vorzuschauen. Oder?
Und ich merke, dass ich eigentlich das mit dem jeder Person einen individuellen Weg einerseits sehr klar im Auge haben und gleichzeitig immer ein bisschen auf Gruppenbildung schauen. Weil mich dünkt, dass die Lernenden, sobald eigentlich Problemstellungen interessant sind und das Thema oder so, sehr bereit sind, auch gemeinsam etwas anzupacken. Und das interessanterweise tönt sich dann der Unterschied recht wie ausgleichen. Also wenn irgendwie eine Gruppe motiviert ist, also Lust hat, das Problem anzupacken oder so, dann sind die Unterschiede in den Möglichkeiten, die die Gruppenmitglieder haben, auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und es entsteht ein ganz guter Lernprozess für oftmals für alle Beteiligten, obwohl das dann gar nicht so richtig individualisiert war. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir Menschen so wie eine natürliche Fähigkeit, mit Heterogenität umzugehen. Weil Heterogenität ist ja der Normalfall im Leben. Also wir sind ja eigentlich nie in homogenen Gruppen. Und der Versuch in der Schule mit den Alterskohorten oder so homogene Gruppen zu schaffen, das funktioniert ja nicht wirklich. Oder bloß weil Kinder gleich alt sind, sind sie ja nicht gleich.
Das ist der Grund, wieso ich so gerne altersgemischtes Lernen habe. Oder ich habe jetzt momentan zwei Klassen, habe vor der UK. Und ich finde, das Lernen am gleichen Gegenstand, also im Gegenstand meine ich am gleichen Thema oder am gleichen Überthema, also wenn man sagt, wir müssen ja Träume irgendwie machen im Lehrplan, oder? Aber wenn du dann dort deine individuellen Fragen angehst, kannst du das auch trotzdem machen. Die mischen sich automatisch ihrem Niveau, ihren Interessen, zum Teil aber auch als Helfersystem, und ich finde, das funktioniert super gut.
Du erlebst, dass das wirklich gut funktioniert,
oder? Ich erlebe, dass das funktioniert, aber es hat natürlich sehr viel mit meiner Rolle zu tun, mit meiner Haltung zu tun, mit meinem Rucksack, den ich mitbringe, zu tun. Darum, also wenn du vorher gesagt hast, es geht... Es ist wichtig, dass man einen grossen Rucksack von Möglichkeiten mitbringt. Oder? Ich musste auch den Schritt machen über den klassischen Unterricht, um zu merken, wo ich jetzt stand. Oder? Also ich kann mir auch vorstellen, gerade Jungdozentinnen oder Junglehrpersonen, die anfangen, dass die am Anfang mal das klassisch ausprobieren, da habe ich jetzt also schon noch Verständnis, dass man nicht gerade schon voll agil drin geht. Wie sieht es bei dir aus?
Ich finde, einerseits ja, hat eine Logik, oder? Weil also eine klassische Form von Unterricht kann einem eben Sicherheit geben und eine Basis zum Erfahrungen machen, die dann so einen Rucksack füllt. Auf die andere Seite finde ich, die wir alle können Agilität in der Bildung. Wir können das automatisch. Weil wenn jetzt irgendwie ein Nachbar zu uns kommt und sagt, du, ich weiss, du kannst Radwechsel, würdest du mir das beibringen, wie man das Rad am Auto wechselt, oder? Dann gehen wir ja nicht heim und machen eine PowerPoint-Präsentation und kommen dann wieder. Sondern wir fangen an und zeigen dieser Person etwas und schauen wieder, was schon geht, was sie für Fragen hat und so weiter. Da sind wir ganz automatisch agil unterwegs oder sagen sogar, jetzt mach du mal mit dieser Mutter und so, oder? Ja, ich würde auch etwas so fest und so. Das wäre sozusagen wie ein kleiner Sprint, oder? Das heisst, unsere ganz natürliche, sozusagen quasi angeborene Art und Weise, wie wir Wissen und Können weitergeben, ist eben agil. Das heisst, es ist noch eine interessante Frage, müssen wir uns eigentlich das, die ganz natürliche Art, wie wir Wissen und Können weitergeben, müssen wir uns das in einer pädagogischen Ausbildung abgewöhnen? Also ist das der Sinn von einer pädagogischen Ausbildung, dass wir unser natürliches Vermögen, Sachen weiterzugeben, uns abgewöhnen? Oder könnte eben eine pädagogische Ausbildung auch bei diesem natürlichen Vermögen ansetzen? Und von Anfang an davon ausgehen, wenn man einem Menschen einfach sagt, ohne irgendeine Ausbildung, du kannst das, bring ihm selber das bei. Dann macht er ja irgendetwas. Der entwickelt selber eine Idee, wie er das einem anderen könnte beibringen. Könnten wir auch eine pädagogische Ausbildung machen, die bei dem wird ansetzen, was die Menschen eh schon können? Und natürlich kann man das nachher verbessern durch Reflexion, auch durch theoretische Informationen, Forschungsergebnisse und so. Aber man würde dann nicht einfach sozusagen wie eine fremde Methodik aufsetzen und eine natürliche quasi abschaffen.
Stichwort Dokumentation und Reflexion. Da hast du mir jetzt so ein Stichwort übergegeben, halb sicher. Nimm jetzt da mal als unelegante Brücke. Jetzt hast du mit den Lehrenden und den Lernenden zusammengeschafft. Also vielleicht sind noch mehrere Dozentinnen und Dozenten gewesen. Und dann macht ihr da, wie geht es denn jetzt in die Dokumentation? Beziehungsweise in den Leistungsnachweis, wo es ja manchmal muss geben denn?
Also ich finde, das sind dann auch zwei verschiedene Ansätze. Also bei der Dokumentation tut es mir total wichtig, dass man überlegt, warum Dokumentation. Also wann will ich quasi etwas beweisen mit der Dokumentation? Also jetzt in der Schule will ich den Eltern beweisen, dass das ein sinnvoller Unterricht war? Oder mir selber? Oder irgendeinem Chef oder so? Oder ist Dokumentation etwas, wo die Lernenden sollen können brauchen, oder? Also hat Dokumentation einen Sinn für die Lernenden? Und wenn jetzt also Dokumentation einen Sinn für die Lernenden hat, aber vielleicht auch sonst, dunkt es mich, einen schlauen Ansatz zu überlegen, was ist der Anwendungsfall von der Dokumentation? Also was ist die Situation, wo die Dokumentation zum Einsatz kommen soll? In welcher Lage? Und nachher die Dokumentation so anlegen, dass sie dieser Situation dient. Also wenn ich jetzt Ethik unterrichte und ein Teil ist zum Beispiel, dass man die verschiedenen ethischen Richtlinien kennt, oder, wo jetzt für ein bestimmtes Gebiet relevant sind, oder, dann ist die Frage, okay, also in welcher Situation wäre es wichtig, dass die jetzt in dieser Weiterbildung sind, nachher die Dokumentation zum Einsatz bringen, die wäre, aha, das ist in dieser Situation, sind sie jetzt in dem Spital oder in dieser und dieser Situation und so. Aha, ja, sie müssen das nicht auswendig wissen, sie müssen es aber können nachschauen, okay, wie sieht jetzt die Dokumentation aus, wie ein Spickzettel zum Beispiel, was ist für sie praktisch, oder? Dann ist vielleicht Dokumentation so etwas wie ein Spickzettel. Also ich würde sagen, so ein bisschen als Prinzip, nie eine Dokumentation machen, um eine Dokumentation gemacht zu haben. Das ist kein gutes Motiv.
Das heisst, eine Abschlussarbeit schreiben über das, was man jetzt gelernt hat, zum ECTS-Punkte sammeln, wäre ja gerade konträr.
Genau, so, dann wäre ist es eben interessant, weil man sagt, gut, wir haben jetzt in der Abschlussarbeit geschrieben, dann kann man natürlich die Lernenden fragen, ja gut, hättet ihr eine Idee, was für eine Arbeit ihr könntet schreiben, sodass das euch etwas bringt? Oder? Und dann ist schon meine Erfahrung, jetzt gerade bei diesen Ethikkursen, dass diesen Leuten natürlich ein Haufen einfällt. Also, dass die unter dem Strich praktisch alle noch etwas machen, was sie für sich als nützlich anschauen. Und ich kann ja auch mit ihnen das besprechen. Für den Abschluss ist es für mich, als der, der die dann auch korrigiert und es den Start gibt, einfach wichtig, dass ich die und die Sachen drin kann sehen.
Also ich habe da aus eigener Erfahrung zu schwätzen, oder? Ich habe bei der Rahel Job und dem Andi Brucker von der PH Schweiz, Schaffhausen, ich verwechsel die zwei immer, Entschuldigung. Der PH Schaffhausen haben wir ja ein CAS dürfen machen zum Thema Schule 2030, also die Lernreise Volksschule hat er geheissen. Und dort bin ich auch so ein bisschen auf die Idee vom Podcast gekommen, das war so eine Hinteridee. Und wir mussten dort als Abschlussarbeit etwas machen, was uns bringt. Und die einen, die eine Webseite haben wollen machen, die sie dann weiterbringt, um die Schule als Öffentlichkeit Arbeit auszupräsentieren, haben das dürfen machen. Und die haben ein ganz stures Konzept geschrieben für die Schule, das wir dann hätten können brauchen. Und nochmal andere haben eine Unterrichtsreihe für sich entwickelt, wo dann in dem drin ist. Und das Ziel war einfach, macht etwas, was ihr findet, bringt euch pädagogisch oder didaktisch weiter. Oder?
Perfekt, oder? Und da sind wir jetzt gewechselt vom Thema Dokumentation zum Thema Leistungsnachweis. Und wir haben jetzt an dieser quasi Experimentalhochschule, die wir gegründet haben, haben wir es sogar so gemacht, dass Modulabschlüsse so funktioniert, dass die Studierenden selber entscheiden, auf welche Art sie uns möchten zeigen, dass sie Ziele erreicht haben. Und dann können die Leistungsnachweise auch von der Form her völlig unterschiedlich aussehen. Es kann ein Video sein, es kann eine Einladung sein, in der Praxis bei ihnen etwas kommen, beobachten. Lustigerweise entwickelt sich jetzt sogar auch ein bisschen richtig wie mündliche Prüfungen. Also sie schlagen uns dann vor, wir möchten auf der Grundlage von diesen und diesen Dokumenten, die wir einreichen für ein Gespräch von einer halben Stunde oder so antreten, als Leistungsnachweis. Und immer mit der, einfach mit dieser Frage, wie wollt ihr zeigen, dass ihr Ziel erreicht habt? Und das dünkt mich total spannend, herangehensweise drum auch, weil wenn die Studierenden, die Lernenden sich überlegen, wie kann man überhaupt zeigen, dass man das kann, dann kommen sie auf eine Meta-Ebene oder zum Inhalt und lernen eigentlich gerade nochmal, was sieht man überhaupt, ob jemand das verstanden hat oder kann oder so. Und das ist super, wenn der Denkprozess auch noch stattfindet.
Sprichwort Metakognition etc., also da gehört ja das Feedback, der Dialog und das Coaching, das sind so ein bisschen Sachen, die sind so ein bisschen verwandte Felder, die sich so ein bisschen überschneiden, finde ich. Also was für einen Wert hat für dich denn das Feedback, beziehungsweise was nimmt es für eine Gewichtung ein in dem ganzen Prozess, das gegenseitige Feedback, beziehungsweise auch der Austausch miteinander?
Ja, es ist wirklich jetzt gerade noch interessant. Ich überlege, wenn du das so fragst und mit dem Dialog in den Zusammenhang bringst, dann könnte man natürlich sagen, auf eine Art ist ein echter Dialog über das, was jetzt gerade passiert ist, immer ein Feedback. Also wenn ein Mensch ernsthaft mit mir über etwas redet, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann habe ich da immer ein Feedback drin, oder? Auch wenn es gar nicht so nach einem Feedback quasi ausgesehen und vielleicht ist die Form sogar angenehmer. Also wenn jetzt ein Mensch zu mir kommt und sagt, du Christoph, soll ich dir noch das Feedback geben? Dann nachher, ja, habe ich so durchzogene Gefühle.
Und hast du mich dann auch gefragt?
Oder? Ja, oder er hat mich immerhin gefragt, ob er soll, ich kann jetzt ja oder nein sagen, oder? Aber selbst wenn ich zu jemandem gehe und sage, könntest du mir noch zu dem ein Feedback geben, bei mir löst das weniger angenehme Gefühl aus, als wenn ich zu jemandem gehe und würde sagen, ich habe das und das gemacht, können wir über das einmal noch miteinander schwätzen. Irgendwie löst bei mir das Wort Feedback ein bisschen prüfungsähnliche Gefühle aus. Und das ist ja vielleicht bei anderen Leuten anders. Aber solche Sachen spielen eine enorme Rolle für das Lernen und die Lernatmosphäre. Also in was für Gefühlswelten gerät man eigentlich? Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, jetzt, wenn du das Thema Feedback, Coaching, Dialog und so ansprichst. Wir als Lehrende können enorm viel dazu beitragen, dass die Gesprächsatmosphäre irgendwie entspannt bleiben kann, oder? Gleichzeitig intensiv und sachorientiert und so. Oder einmal personorientiert und personbezogen reflexiv, aber auf eine Art auch entspannt, oder? Und das, glaube ich, ist für das Thema Feedback total wichtig.
Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe ja die Noten abgeschafft vor einem halben Jahr bei mir im Unterricht. Und da hat unterschiedliche Reaktionen rundherum ausgelöst. Jetzt nehme ich mal rasch nur die ältere Sicht ein. Jetzt gerade die älteren Gespräche alle durch, die wir als Standortbestimmung machen, alle Jahr einmal. Dort habe ich zwei Feedback bekommen. Mehrheitlich war es, Gott sei Dank, jetzt haben wir weniger Stress mit der Kindheit, wenn wir nicht mehr auf die Prüfungen büffeln, oder? Mhm. Und die zweite Reaktion war aber, wie gut ist mein Kind denn jetzt? Jetzt kann man es ja nicht mehr vergleichen.
Jawohl.
Und ich habe dann als Feedback mir jetzt vorgenommen, ich mache keine Prüfungen mehr, sondern ich mache Lernchecks. Und die Lernchecks mache ich in der Mitte von der Lerneinheit. Dort hat es zum Teil sehr geschlossene und offene Aufgaben drin. Und die Kinder dann über das reflektieren und über das sich austauschen, bewerten, verwerten, damit ich weiß, wie man den zweiten Förderkreislauf rein tun. Und sie machen immer zuerst eine grosse Selbstschätzung und fremde Schätzung tue ich dann nur Tipps, also sind hauptsächlich von mir tue ich bestätigen und Tipps geben. Aber ich versuche dort nicht wieder eine Aufteilung zu machen, mit du hast die Lernziele gut erreicht oder nicht gut erreicht, weil dann sind wir wieder bei einer Note und bei einem Bewertungssystem. Auch da versuche ich das Feedback natürlich ganz klar auf eine Ebene zu bringen, mit drin. Also sie wissen, es muss eins kommen, weil irgendwo musst du es ja auch mal trainieren, weil sonst kannst du dich auch ein bisschen schlüpfen manchmal. Aber trotzdem ist es etwas anderes, wie ich gebe jetzt dir ein Feedback oder ich versuche dich in deinem Lernen zu unterstützen, damit dich vom Lernprozess. Das sind für mich total zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also, und ich glaube, die Frage, also von den Eltern, wie gut ist jetzt mein Kind, das ist ja eine interessante Frage. Durchaus relevante Frage, wenn man es wirklich nicht jetzt bewertend auf Person, sondern bezogen auf Sachliches und Inhaltliches anschauen. Das ist eine spannende Frage. Was kann ich schon, was kann ich noch nicht? Oder? Das ist wirklich eine spannende Frage. Und es kommt ja jetzt gerade im Pelz Verlag, in der Zeitschrift Pädagogik, dann im April von diesem Jahr direkt eine Nummer über Agilität raus. Und dort drin habe ich einen Beitrag machen und habe von Tommy Eichhorn eine Idee aufgenommen, wo er in Bezug, jetzt, da ist jetzt auch das Beispiel Mathematik, er hat das Konzept entwickelt, dass er so wie ein Set hat für Selbsttests. Also die Schülerinnen und Schüler können in ein Nebenträumchen gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind so weit, haben eine Sanduhr, Aufgabe und testen sich selber und kommen zurück. Es wird nicht kontrolliert, ob sie ehrlich gewesen sind oder so, weil die Frage stellt sich gar nicht, weil die Kinder können ja selber wählen, wann das sie gehen wollen, oder?
Das ist bei mir also Open Book. Sie dürfen dann fragen und ich werde jetzt in der ChatGPT, also künstliche Intelligenz, einführen. Weil ich finde, irgendwann kommen sie ja eher dem vorbei, super. Dann ist es gar gut, wenn man es selber macht. Und das dürfen sie von mir aus dann auch brauchen. Das stellt aber mich natürlich dann als prüfende Person, wenn ich es jetzt prüfend nehme, im Sinne vom Förderkreislauf, auch wieder die Herausforderung, dass man natürlich gescheite Fragen stellt, oder?
Ja, genau. Oder? Und ich finde jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Eltern kommen und sagen, wie gut ist denn mein Kind? Ich würde es auch noch interessant finden, je nach Eltern, auch in ein Gespräch gehen, ja, wie können Sie das eigentlich auch selber herausfinden? Also können Sie mit dem Kind über das reden oder können Sie das Kind einladen, magst du mir mal etwas zeigen, was du kannst? Oder magst du mir etwas zeigen, wo du nicht kannst? Also wo findest du das, was du eigentlich noch können? Weil Schule ist ja eigentlich auch für Eltern unter Umständen eine interessante Gelegenheit, sich mit Inhalt irgendwie zu befassen, wenn du jetzt sagst, Römer oder so, oder? Ich meine, Römer sind auch für Eltern ein interessantes Thema, oder? Und eine Art, wenn Eltern kommen mit der Frage, wie gut ist denn mein Kind, das sind ja alles auch Gelegenheiten für Involvierung, oder? Eigentlich wäre ja auch interessant, vielleicht für die Eltern ist ja auch eine Frage dahinter, wie gut bin ich? Also,
ich habe zu dem Thema eine spannende Form oder Methode kennengelernt von einer Kollegin aus Gottlieben. Die hat eine 1. bis 6. Klasse. Und dort sind die Eltern immer mit den Noten gekommen, sondern hat sie zuerst mal Prüfungen abgeschafft. Und als nächstes hat sie dann, damit die Eltern nicht ewig auf Zettel auf die Lernchecks, die sie dann auch gemacht hat, da habe ich auch den Namen her, draufschreibt, hat sie dann viermal im Jahr, sie hat das, glaube ich, Kekse, Kaffee, Kompetenzen genannt. Das ist so 1,5 Stunden. Viermal im Jahr, pro Quartal einmal, können die Eltern mit den Kindern kommen, die Sachen, die die Kinder gemacht haben, anschauen. Sie haben einen Kompetenzordner, wo sie alles drin hat. Und dann sind auch ein echter Dialog entstanden. Und ich habe das noch ganz eine gute, lockere Form gefunden. Und die Kinder konnten dann da zeigen, was sie wollen. Und wenn die Eltern genau wollen wissen, hätten wir immer noch miteinander telefonieren oder nachher noch darüber schwätzen, wenn die Kinder draußen wieder am Schutten sind. Oder? Und ich habe das eine ganz gute Form gefunden, um miteinander auch in Austausch zu kommen, weil es dann noch auf der Ebene der Lernenden ist und nicht immer nur auf der Ebene der Erwachsenen, weil es geht schlussendlich um die Kinder oder die Jugendlichen, oder?
Das ist super. Und ich meine, es ist eben, man gibt eben dann so natürlich den Lernenden auch wie die Hoheit über ihr Lernen ein Stück weit wieder zurück, oder? Und das ist eigentlich für die Motivation natürlich enorm wichtig, oder? Dass ich das Gefühl habe, ich bin die Person, die jetzt am Lernen ist und um das und um mich geht es. Und ich bin auch die Person, die den Überblick hat darüber, wo ich stand und was es noch braucht, oder?
Genau, also die Methode von Ruf Gallino nicht kennen, dialogisches Lernen, die ja eine Schweizer Methode ist, wenn man so will, weil es von zwei Schweizer entwickelt worden ist, für die Kantonsschule mehrheitlich dort mal. Das ist sicher auch etwas für alles, was wir jetzt schwätzen, wo auch grosse Ansätze natürlich drin hat, wo die agile Didaktik auch eine Weiterentwicklung ist. Jetzt möchte ich mit dir gerne noch darauf kommen, wenn ich jetzt möchte, agil arbeiten, oder? Jetzt haben wir so ein bisschen Methoden gehabt, von Rollenbilder. Wie könnte ich jetzt anfangen? Ich habe bei dir gesehen, in deinem Buch redest du von der Bonsai-Methode. Magst du vielleicht erzählen, was das ist?
Ja, genau. Also so eine Bonsai-Methode oder man könnte dem auch Fenstertechnik sagen. Einfach, ich habe das für mich selber entwickelt. Weil ich mir selber ja agile Didaktik beibringen wollte, im Sinne von besser werden drin. Ich habe zwar bei mir beobachtet, da sind so Ansätze, die funktionieren gut, wie kann ich das steigern? Da hat es noch kaum Literatur darüber gegeben. Das ist jetzt bald 10 Jahre her. Und dann habe ich herausgefunden, ich habe mir einfach sozusagen wie mir selber eine Aufgabe stellen, um mich zu trainieren. Zum Beispiel so, ich sage einfach, ich mache ein Fenster von 20 Minuten, da will ich agil unterrichten. Das kann zum Beispiel heissen, für die 20 Minuten habe ich keinen fixen Plan, sondern ich werde am Anfang von diesen 20 Minuten abholen, wo Problemstellungen sind für die Leute, wo sie gerade stehen, und dann will ich, dass mir etwas einfällt, das mache ich. Aber nach 20 Minuten ist fertig, dann gehe ich zurück zu meinem Plan und ich mache die 20 Minuten nicht am Ende von einer Einheit, sondern dass es eben nachher geplant weitergeht, gibt mir die Sicherheit. Im schlimmsten Fall habe ich 20 Minuten ins Ende gesetzt, das passiert das sonst einmal, mit dem kann ich leben und abschliessen dann immer wieder sehr geordnet und in Ruhe. Oder? Und diese Fenstertechnik, die kann ich sehr empfehlen, weil es geht eben einerseits, wie du sagst, neben dieser Frage von Haltungen und Techniken auch einfach um so ein bisschen etwas wie Fertigkeiten. Also, und das braucht irgendwie Übung und dann kann man sich so eine Übungsgelegenheit verschaffen.
Ich habe vorher schon so unterrichtet, bevor ich das Wort Agilität kennt habe. Und jetzt hat das endlich mal einen Namen bekommen, die Methode, die ich mir selber zweckgeleitet habe, haben jetzt endlich mal ein Gesicht bekommen. Ich habe noch ganz viel gelernt, unter anderem auch durch deine Literatur. Christoph Arn, danke vielmals, dass ich bei dir vorbeikommen durfte.
Sehr gern geschehen, danke für die Gelegenheit.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.